Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Willkommen. Über neue Filme, ein Musiktheaterabend in Berlin, bei dem eine Zeitkapsel geöffnet wird, und Kunst, die süßer als Honig daherkommt, sprechen wir heute bei Fazit. Und wir erinnern an einen, der Zeit seines Lebens für die Emanzipation von homosexuellen Menschen gekämpft hat.
Also am Anfang hätte ich nie gedacht, dass ich mit meiner Kunst irgendwie Anerkennung finde. Das war zu verrückt, zu außergewöhnlich. Und ich glaube, das war das Rezept, gerade weil ich nicht angepasst war.
So Rosa von Braunheim über die bewegten Anfänge seiner Karriere als Filmemacher, Produzent, Schreiber, Dichter, Maler und Aktivist. Heute ist der Wegbereiter der Schwulenbewegung im Alter von 83 Jahren gestorben. Christoph Schäffer erinnert an einen, der bis an sein Lebensende für die Kunst gebrannt hat und der mit seiner politischen Arbeit vieles in Bewegung gesetzt hat.
Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Dieser Filmtitel von 1971 war eine Kampfansage Rosa von Braunheims an eine Gesellschaft, die Schwule immer wieder an den Rand gedrängt hat. Und es war ein Aufruf an die Schwulen selbst, sich zu wehren, sich nicht anzupassen.
Da die Schwulen vom Spießer als krank und minderwertig verachtet werden, versuchen sie, noch spießiger zu werden, um ihr Schuldgefühl abzutragen mit einem Übermaß an bürgerlichen Tugenden.
Ich wollte keinen lieben, angepassten Schwulenfilm machen, sondern ich wollte einen kritischen Film machen, der auch ein bisschen die Verantwortung den Schwulen gibt und sagt, ihr müsst selber für eure Rechte auch kämpfen. Ihr müsst politischer werden. Und forderte dann eben auch, dass alle sich outen und sagen, seid offen und steht dazu, damit andere auch den Mut kriegen und damit wir eine freiere Gesellschaft haben.
In den 90er Jahren sorgte Rosa von Braun für einen Skandal, als er Prominente outete, deren Schwulsein öffentlich machte. Zum Beispiel Alfred Biolek oder Harpe Kerkeling.
Harpe Kerkeling hätte zum Beispiel eine Vorbildfunktion. Der ist jung, der ist hübsch, der ist ein Sympathieträger.
So Rosa von Braunheim damals in einem Fernsehauftritt. Die Aktion trug ihm wenig Sympathien ein. Auch er selbst sah das Outing später kritisch.
Politisch war es doch nicht so, wie ich dachte. Das war auf dem Höhepunkt der AIDS-Krise, wo viele gestorben sind und ich wollte so ein bisschen was erzwingen.
Rosa von Braunheim war Künstler, Filmemacher, aber immer auch Aktivist. Seinen Künstlernamen hatte er schon in den 60er Jahren angenommen, in Erinnerung an den Rosa Winkel, das Zeichen schwuler KZ-Häftlinge, und an den Frankfurter Stadtteil Braunheim, in dem er als Jugendlicher aufgewachsen war. Geboren wurde Rosa von Braunheim 1942 als Holger Radke im lettischen Riga. Er wuchs bei Adoptiveltern auf, was er erst kurz vor dem Tod der Adoptivmutter erfuhr. 1953 war die Familie aus der DDR in den Westen gekommen. Der Junge ging in Frankfurt zur Schule, studierte später in Offenbach und in Berlin Malerei, machte erste experimentelle Kurzfilme.
Ach, eine Bettwurst, ist ja toll!
Ich liebe dich!
Ich liebe dich unwahrscheinlich, Luzi. Du bist alles für mich.
Die Bettwurst, so hieß dieser Film von Rosa von Braunheim. Es geht um einen schwulen Mann, der bei einer etwas schrägen älteren Frau Unterschlupf findet. Ein Beispiel für den wunderbaren Trash, den Rosa von Braunheim bisweilen produzierte und der schnell zum Kult wurde.
Ich habe darauf angelegt, so verrückte Filme zu machen, im völlig anderen Stil als alle anderen. Ich habe mich nicht angepasst, hätte nie gedacht, dass ich daraus einen Beruf machen kann. Und genau das ist passiert, weil ich so unangepasst war und das nicht wollte. Der alles getan hat, gegen den Strom zu schwimmen.
Rosa, 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 Fiesta, Fiesta Mexicana.
Auch dem Schlagersänger Rex Gildo widmete Rosa von Braunheim ein Dokudrama. Rex Gildo wurde als Frauenschwarm vermarktet, war aber selbst schwul und lebte mit seinem Manager zusammen.
Dieses Doppelleben, was er geführt hat, ist natürlich besonders tragisch. Es war ja bis 1969 stark kriminalisiert, also Homosexualität. Schwule wurden, doppelt so viele wurden verurteilt wie während der Nazizeit.
Das Recht auf Anderssein, ohne sich verstecken zu müssen. Dafür hat Rosa von Braunheim gekämpft, mit seinen Filmen und als Ikone der Schwulenbewegung in Deutschland.
Ein Nachruf auf Rosa von Braunheim von Christoph Schäffler Über sein Werk als Künstler, als Filmemacher spreche ich jetzt mit Wieland Speck. Er war über viele Jahre Programmleiter der Sektion Panorama bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin, der Berlinale, und hat als Filmemacher mit Braunheim zusammengearbeitet. Guten Abend, Herr Speck.
Guten Abend.
Erst am Freitag letzter Woche hat Rosa von Braunheim seinen langjährigen Lebensgefährten Oliver Sechting geheiratet. Sie waren als Gast auch bei dem Fest in Berlin mit dabei. Wie haben Sie Braunheim an diesem Tag erlebt?
Also wir waren alle sehr erleichtert und froh, dass er so gut beieinander war. Er war zwar im Rollstuhl, aber das war schon abzusehen. Er hatte ja vorher sich ein Bein gebrochen. Auch andere Krankheiten wusste man schon so ein bisschen, dass es ihm nicht gut geht. Aber er war an dem Abend, an dem Tag, das war ja ein langer Tag auch für ihn, bis spät abends sehr fit. Und da konnte man nicht damit rechnen. Deshalb sind wir jetzt auch alle sehr schockiert.
Das heißt, das war trotzdem ein Tag, an dem das Leben und die Liebe gefeiert wurde?
Absolut. Das war wirklich toll, weil also es waren wirklich auch alle da, die man in dem Zusammenhang kennt, dass ich dabei sein durfte. Das hat mich auch gefreut, weil wir haben tatsächlich eine Geschichte, die schon in den früh-70er Jahren begann. Eben immer intensiv war, auch wenn das kurz war. Das waren Momente mit einer Ikone. Also dieser Mann hat seit über 60 Jahren die Gesellschaft in der Bundesrepublik beeinflusst mit seinen Werken. Er hat weltweit einen Ruf gehabt als einer der Vorreiter von queerer Bewegung, von schwuler Emanzipation damals. Und das hat sich in seinen Filmen natürlich nicht nur niedergeschlagen, sondern die hat er tatsächlich auch als Motor und als Waffe, könnte man sagen, gegen die Feinde der Emanzipation, der Menschenrechte eingesetzt.
Was hat Sie dann in diesen kurzen gemeinsamen Momenten so beeindruckt?
Nun, ich wusste schon, dass es ihn gibt, als man noch gar nicht schwul sagte. Ja, schwul war also im öffentlichen Rundfunk noch überhaupt nicht vorhanden. Da wusste ich schon, dass ich es sein würde. Wir reden jetzt gerade in 1967, 68, 69. Und das Hitlergesetz war noch in Kraft. Und da hörte ich, dass ein Film läuft in Heidelberg. Ich selbst lebte in Freiburg. Der heißt, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Dieser unglaubliche Satz ist der Titel des Films. Und ich bin also nach Heidelberg getrampt als 19-Jähriger, um diesen Film zu sehen. Das war in der Universität. Im Fernsehen lief er erst 73 und da machte er dann auch einen wahnsinnigen Eindruck auf die Gesellschaft. Es gab viel Feindschaft darüber, weil er hat die Schwulen, die kommerziell und versteckt leben, kritisiert, weil sie sich eben nicht der Realität stellen, dass die Gesellschaft, die sie nicht mag, tatsächlich bewegt werden muss, zu kapieren, dass es schwule Menschen überall gibt und immer gibt und dass das keine Haltung ist, keine Meinung ist, sondern dass das tatsächlich eine existenzielle Daseinsform ist. Da war er ein starker Vorreiter und hat eben auch Visionen entwickelt, wie man gesellschaftlich das Spießige, Unterdrückende aufbrechen kann und vielleicht neue Wege zum Zusammenleben finden kann.
Ja, da klingt auf jeden Fall der Einfluss auf Ihre persönliche Lebensgeschichte von Braunheim heraus. Was würden Sie denn sagen, wie war Braunheims Einfluss auf das queere Kino?
Naja, daraus ist er einfach gar nicht wegzudenken. Erstens mal ist es ein unfasslich produktiver Mann gewesen. Ist selten, dass jemand so viele Filme in seinem Leben gemacht hat. Ich weiß, es sind weit über 100. Und zum anderen hat er immer Themen aufgegriffen, die ihn stark bewegt haben, die eben die Gesellschaft auch stark bewegt haben. Er hat Porträtfilme gemacht über andere Ikonen, die vor ihm kamen. Also die Schwulenbewegung hat ja nicht erst 1970 angefangen, sondern 1850 ging das ja schon los. Und da ist er reingegangen in die Geschichte, hat Bilder erzeugt, meistens mit der wunderbaren Kamerafrau Elfie Miekesch. Das sind Werke, die bleiben in der Filmgeschichte bestehen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle, denn Film ist ja tatsächlich etwas, womit man weiterarbeiten kann, auch wenn der Macher nicht mehr da ist.
Etwas, das bleibt. Wie würden Sie seine filmische Sprache beschreiben?
Das ist schwer zu sagen. Er war eigentlich einerseits all over the place, andererseits ist es total typisch Rosa. Also man erkennt die Filme an einer extrem unerschrockenen Art und Weise, Themen anzugehen, die keiner anfassen möchte. Und das allein ist ja schon eine hochpolitische Art und Weise, Film zu machen. Er hat die Leute sozusagen befreit von den Strukturen, die sie vielleicht davon abhielten, sich selbst zu sein. Also als immer ein emanzipatorischer Ansatz, auch für die einzelnen Darsteller. Er hat gerne Leute genommen, die sich darstellen wollten, vor allem in den Dokumentarfilmen, und hat denen eben eine Bühne gegeben, die sie sonst nicht gehabt hätten. Also es ist wirklich auf einer sehr, sehr breit gefächerten, von Dokumentar über Kurzfilm bis zu Spielfilm, breit gefächerte Art und Weise, mit dem Filmmedium umzugehen, und das immer eben mit Bedeutung.
Ja, und eben auch mit einer politischen Haltung, die immer mitgeschwungen ist. Vielen Dank für das Gespräch über Ihren langjährigen Wegbegleiter Rosa von Braunheim.
Danke sehr.
Künstler und Aktivist, diese Rollen lassen sich bei Rosa von Braunheim nicht trennen. Über den politischen Einfluss Braunheims habe ich heute am frühen Abend mit Sven Lehmann gesprochen. Der Politiker vom Bündnis 90 Die Grünen ist Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und Medien im Bundestag. Davor war er der erste Queer-Beauftragte der Bundesregierung. Hallo Herr Lehmann.
Hallo Frau Oehlschlägel, ich grüße Sie.
Wie haben Sie Rosa von Braunheim persönlich erlebt?
Ich habe Rosa von Braunheim persönlich in den vielen Treffen und Gesprächen, die wir hatten, immer als sehr kämpferisch, sehr aktivistisch, aber auch vor allem immer sehr, sehr lustvoll erlebt. Also nie verbissen oder so, auch in seinem Aktivismus nicht, sondern immer mit sehr, sehr viel Lust an Provokation, aber auch mit sehr, sehr viel positiver und einer unendlichen Energie nach vorne. Und das hat mich immer auch tatsächlich persönlich sehr mitgerissen.
Was glauben Sie, woher hatte er diese Energie?
Ja, das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall war er von jung auf ein sehr kreativer Mensch, hat ja bereits sehr, sehr früh auch Filme gemacht, gedreht und nicht nur Filme, auch Gedichte geschrieben, Tagebücher gemalt. Also da steckte eine unglaubliche kreative Energie drin. Und die hat er zum Glück für uns alle und auch zum Glück für mich persönlich, muss ich sagen, dann irgendwann auch in politischen Aktivismus umgesetzt. Und hat mit seinen ganzen Filmen, die waren vielleicht nicht kommerziell immer die erfolgreichsten, aber sie waren vielleicht die Filme, die die größte gesellschaftliche und politische Wirkung in Deutschland hatten.
Wie genau würden Sie denn seinen politischen Einfluss beschreiben?
Also er hat ja beispielsweise 1971 bereits diesen sehr bekannten Film »Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt« veröffentlicht. Und das war interessanterweise ja zur Zeit von Strafgesetzen und Sittenpolizei nicht eine Parteinahme für die Homosexuellen, sondern ein Aufruf zur Rebellion. Also er ist ja sehr hart mit der Angepasstheit vieler schwuler Männer ins Gericht gegangen und hat sie zum Aufstand aufgerufen und damit auch Unruhe gestiftet. Und deswegen war sein Aktivismus, sein politischer Einfluss immer auch der, Menschen zu emanzipieren. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig gewesen damals und auch heute noch.
Ja, und er hat natürlich auch immer viel Gegenwind bekommen, Zeit seines Lebens eigentlich, sei es in der Anfangszeit durch Briefe. Heute waren es dann eher die sozialen Medien. Wie ist er dann auch mit Widerstand oder Kritik umgegangen?
Naja, also seine kontroverseste Aktion war ja sicherlich das Outing von H.P. Kerkeling und Alfred Biolek Anfang der 90er auf dem Höhepunkt der AIDS-Krise, als er sozusagen durch das Outing von zwei prominenten und beliebten Männern Solidarität erzwingen wollte. So, und da ist ihm natürlich eine Welle des Hasses entgegengeschwappt, das hat er aber einkalkuliert. Also das war ihm vorher klar, er hat es trotzdem gemacht. Und hat damit natürlich auch persönlich sehr, sehr viel riskiert, aber auch, glaube ich, letztlich auch viel verändert.
Ja, wenn man auf das Leben von Rosa von Braunheim zurückblickt, dann erkenne ich da auch einfach eine Geschichte, die vom Ring um Gleichstellung handelt. Und das muss man sich ja auch immer wieder nochmal ins Gedächtnis rufen. Erst seit 1994, seit der Abschaffung des Paragraphen 175, können homosexuelle Männer ihre Sexualität in der Bundesrepublik straffrei leben. Auch wenn es in den letzten Jahren oder Jahrzehnten viele Verbesserungen oder zumindest eine Liberalisierung gab. Laut Bundeskriminalamt sind die queerfeindlichen Straftaten in Deutschland in den vergangenen Jahren wieder stark angestiegen. Wie haben Sie ihn da erlebt? Was haben diese Entwicklungen auch mit Rosa von Braunheim gemacht?
Ja, das hat ihn sehr, sehr beschäftigt. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, das war schon vor einigen Jahren, da haben wir auch anlässlich des Internationalen Tages gegen Homofeindlichkeit eine Aktion gemacht am Brandenburger Tor. Und das war keine verbitterte Demo, sondern es war eine lustvolle Aktion mit Kostümen, mit Gesang. Und danach sind wir durch die Straßen gezogen und in die Museen. Aber er hat damals schon auch mir gegenüber auch sehr stark thematisiert, die zunehmenden Angriffe, auch die zunehmende Verspießung, die es gibt und damit das Zurückdrängen von auch Offenheit und Emanzipation wieder ins Private. Und das hat ihn sehr früh sehr beschäftigt. Und er hat natürlich auch angekämpft und angeschrieben und seine Filme sind ja eine einzige Überwindung von Scham und von einer schambehafteten Sprache und ein Brechen von Tabus. Und das wirkt bis heute nach und ich hoffe, das wird auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nachwirken.
Was haben Sie denn persönlich als Politiker von ihm gelernt?
Ich habe von ihm als Politiker auf jeden Fall gelernt, auf sehr, sehr starken Schultern zu stehen, weil auch ich als schwuler Mann und unsere Generation könnte heute nicht so offen und frei leben, wenn es so starke Schultern wie die von Rosa von Braunheim nicht gegeben hätte. Dafür bin ich auch ihm persönlich sehr, sehr dankbar. Aber ich habe auch gelernt, dass man, wenn man politisch etwas verändern möchte, dass das nicht durch den Weg der Anpassung geht und durch den Weg des kleinsten Widerstandes und des kleinsten gemeinsamen Nenners, sodass man manchmal auch Tabus brechen muss, aber nicht verbittert, sondern lustvoll und dass sich dann auch manchmal ganz, ganz neue Türen öffnen, auch neue Freiheiten erkämpfen lassen.
Der Tod hat für Rosa von Braunheim in seinem Werk schon immer eine große Rolle gespielt und im Deutschlandfunk hat er Ende November in einem Interview erzählt, dass er sich auf seinen Tod freue. Was glauben Sie denn, was bleibt auch über den Tod hinaus für nachfolgende Generationen von seinem Werk und von seinem Charakter?
Ich glaube, sein Werk wird zeitlos bleiben und wird auch unendlich weiter wirken. Und diese Beschäftigung mit dem Tod, das wirkte ja manchmal so ein bisschen makaber, aber es war auch, glaube ich, völlig ernst und aufrichtig gemeint, dass auch das enttabuisiert werden sollte und auch diese Scham verlieren sollte. Er hat ja beispielsweise auch schon auf einem Friedhof mal Probe gelegen. Und das sind so Aktionen, die natürlich auch irgendwie anecken, aber sie bleiben in Erinnerung. Man kommt an Rosa von Braunheim nicht vorbei, wenn man sich mit ihm beschäftigt. Und das auf eine sehr, sehr positive Art und Weise, weil es einfach das, was er auch an Aktivismus, aber auch an politischer und kultureller Arbeit geleistet hat, auch wirklich bleibt. Und da bin ich sehr, sehr sicher für die Ewigkeit.
Ja, vielen Dank für diese auch sehr persönliche Würdigung des Werks von Rosa von Braunheim. Sven Lehmann.
Vielen lieben Dank.
Und vor rund einem Jahr hat meine Kollegin Britta Bürger bei der Berlinale ein längeres Gespräch mit Rosa von Braunheim geführt. Wir wiederholen es morgen früh hier im Deutschlandfunk Kultur ab 9 Uhr in der Sendung Das Gespräch. Heute ist der Regisseur, Künstler und Aktivist im Alter von 83 Jahren gestorben. Die Schrift ist ein ständiger Begleiter in unserem Alltag, aber sie ist mehr als ein Tagesbegleiter, sie ist auch Kunst. Written Art nennt sich diese Form unter anderem. Christian Böhringer ist einer der reichsten Männer in Deutschland und sammelt genau diese Werke. Von besonderen Schwüngen mit dem Pinselstrich bis hin zu Konzeptkunst mit gedrucktem Text. Und die Pinakothek der Moderne München zeigt jetzt eine Überblicksausstellung. Sweeter Than Honey heißt sie. Tobias Krone hat sie für uns angeschaut und mit einer Künstlerin gesprochen.
Studying calligraphy, I can say it's one of the hardest things ever.
Kalligraphie zu studieren, das muss ich sagen, ist eine der härtesten Ausbildungen, die es gibt. Man ist von so vielen strikten Regeln umgeben, dass die eigene Hand fast zum Computer wird. Man muss 100 Alphabete in exakt der gleichen Größe schreiben. Schon ein Millimeter Abweichung ist ein Fehler.
One millimeter, it's wrong.
Golnaz Fati, geboren 1972 in Teheran, steht mit einem strahlenden Lächeln vor ihrem Gemälde und erzählt zuerst einmal, wie sie in die Lehre gegangen ist. Wie revolutionär ihr Werk ist, versteht man dann umso besser. Waagrecht oben und unten auf der Leinwand je ein dünner, roter, unerbittlich gerader Strich, wie eine Grenzmarkierung, den der Rest des Bildes geflissentlich ignoriert. Links und rechts laufen Bänder mit rätselhaften Hieroglyphen über die weiße Grundierung. Sie wirken wie eine Mischung aus chinesischen und persischen Schriftzeichen. In der Mitte ein riesiger Tintenklecks in mehreren Farbschichten. Das alles ist eine Schrift, die niemand und jeder versteht.
So it took me years to treat my letters the way that I want to.
Ich habe Jahre gebraucht, meine Buchstaben so zu behandeln, wie ich es wollte, und eine Sprache zu kreieren, die niemand lesen und niemand schreiben kann. Aber gleichzeitig ist sie international, denn wir alle können mit ihr interagieren. Sie sollte mit dem Herzen gelesen werden.
Die Sprache der Herzen, die Rufe nach Freiheit, sie sind sehr präsent in dieser Ausstellung von Werken der Written Art Collection. Eine Sammlung, die ihre Schwerpunkte im Nahen und Mittleren Osten und in Ostasien hat. Der Titel Sweeter Than Honey ist einem der Exponate entlehnt. Die Deutsch-Ägypterin Susan Hefuna hat den Satz »Wissen ist süßer als Honig« in arabischer Schrift in eine Mashrabiya hineingedrechselt, eines der schwarzen traditionellen arabischen Holzgitter, hinter denen Frauen in Ägypten auf die Straße schauen konnten, ohne selbst gesehen zu werden. Für die Co-Kuratorin der Ausstellung, Madeleine Freund, verweist der Titel vor allem auf eine feministische Sichtweise.
Nämlich, dass Wissen gerade für Frauen essentiell ist und ein sehr wertvolles Werkzeug ist, um sich gerade sicher in unterschiedlichen Kulturräumen bewegen zu können, in unterschiedlichen Sprachen.
Und nicht nur Frauen haben in diesen Tagen mehr Wissen denn je nötig über unsere globalisierte Welt und ihre komplexen Verstrickungen. Dazu gibt es hier gleich mehrere interessante Kapitel in einer hochkarätigen Ausstellung, die allerdings an manchen Stellen sprichwörtlich gar nicht weiß, wohin mit ihrer schieren Fülle und Größe. Werke wie die bisher breiteste Leinwand von Superstar Katharina Grosse, wie üblich von ihr in bunten Farbenloops besprüht, können hier nur am Rande erwähnt werden. Man sieht aber daran, wie weit das Genre Written Art hier gedacht wird, weil es auch die gestische Kunst umfasst, die zum Beispiel Katharina Grosse spektakulär mit ihrer Sprühpistole wieder hat aufleben lassen. Zurück zur Vermittlung von Kulturen, der man sich in der zweiten Hälfte der Schau widmet. Hier haben die KuratorInnen das breitformatige Gemälde namens Ethnea von K.O. Götz aus dem Jahr 1979 an die Wand gehängt. Chefkurator Oliver Kase zeigt auf diese Arbeit des 2017 gestorbenen Informel-Künstlers. Eine wilde Eruption deutscher Abstraktionskunst.
Und diese Art und Weise, mit diesem gespritzten, vehementen, impulsiven Auftrag, mit dem Rakel von Schwarz und Weiß umzugehen, ist natürlich was nicht konkret, aber in einem Feld stattfindet, in dem sich K.O. Götz auch mit japanischen Kalligrafen ausgetauscht hat.
Und diese Korrespondenzen, die werden hier erlebbar. Gegenüber von K.O. Götz hängt Tori, das japanische Schriftzeichen für Vogel. Eigenwillig oder eben auch europäisch, etwas plump mit dickem Pinsel interpretiert durch den Künstler Yuichi Inoue. Das europäische informell und das vermeintlich so isolierte Japan. Hier werden ganz konkrete Verbindungen zwischen Ost und West deutlich. Marie-Kathrin Krimphoff, Leiterin der Written Art Collection.
Das ist auch richtig spannend, weil zum Beispiel Marc Tobi als auch Mathieu waren in Japan. Tobi war im buddhistischen Kloster und hat da Zen-Buddhismus gelebt sozusagen. Mathieu war in Japan ganz früh. Dann Shiju Morita war in Amerika und hat da Kalligrafie gelehrt.
Ihren überwältigenden Abschluss findet diese Ausstellung im letzten Raum mit 4 je 3 Meter hohen Papierwänden, engstens beschrieben vom belgischen Philosophen und Künstler Thierry de Cordier. Tausende Definitionen von Gott, benannt Iconotexture, ein ebenso meditatives wie manisches Projekt.
Es geht auch darum, mit Worten das Unsagbare zu sagen, das Transzendente irgendwie spürbar zu machen. Und Thierry de Cordier macht das auf eine Art und Weise, die, glaube ich, wirklich einzigartig und unverwechselbar ist.
Sweeter than Honey. Tobias Krone hat die Überblicksausstellung über die Written Art Collection in der Pinakothek der Moderne München berichtet. Sie läuft noch bis zum 12. April 2026.
Die Berliner Regisseurin Mascha Schelinski hat es auf die Oscar-Shortlist von 15 Kandidaten geschafft mit ihrem Film »In die Sonne schauen«. 86 Länder hatten sich in der Kategorie internationaler Film beworben. Von der Shortlist werden am 22. Januar 5 Filme für die Endrunde ausgewählt. Die Oscars werden am 15. März in 24 Sparten verliehen. Nils Damtz.
Im Film geht es um das Leben 4 junger Frauen, die in 4 unterschiedlichen Jahrzehnten auf demselben Bauernhof in Sachsen-Anhalt leben. Im Rennen ist unter anderem auch Sentimental Value aus Norwegen, der schon für 8 Golden Globes nominiert ist. Auch der Film Heldin steht auf der Oscar-Shortlist. In dem Schweizer Drama spielt die deutsche Schauspielerin Leonie Benisch die Hauptrolle. Auf der Shortlist in der Kategorie Filmmusik stehen auch der deutsche Komponist Hans Zimmer für seine Musik für den Film F1 und der in Deutschland geborene Komponist Max Richter für seine Musik in Hamnet. Auch Volker Bertelmann aus Düsseldorf darf sich Hoffnungen machen. Er hat die Filmmusik für den Thriller A House of Dynamite komponiert.
Amazon darf Nutzern von Prime Video keine Werbespots aufzwängen. Das hat das Münchner Landgericht entschieden. Damit war eine Klage des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen erfolgreich. Laut Urteil hatte Amazon die zahlende Prime-Kundschaft informiert, dass in begrenztem Umfang Werbung gesendet wird. Wer das nicht wollte, sollte 2,99 Euro im Monat extra zahlen. Die Richter entschieden, das geht so nicht. Denn damit gaukelt Amazon vor, zu einer einseitigen Vertragsänderung berechtigt zu sein. Dem ist aber nicht so. Prime-Kunden zahlen laut Nutzungsbedingungen für ein werbefreies Angebot. Und das muss auch geliefert werden. In Bonn ist es Beethoven, in München der Pumuckl. Schon viele Städte zeigen berühmte lokale Motive auf Ampeln. Nürnberg bekommt jetzt eine Albrecht-Dürer-Ampel mit dem Feldhasen. Der Künstler wurde vor über 550 Jahren in Nürnberg geboren. Kultur gehört ins Leben und nicht ins Museum, heißt es von der Stadt. Der Ampelhase wird bei Rot sitzen und bei Grün springen.
Es ist Mittwoch und damit ist es Zeit für einen Blick auf die Kinoneustarts der Woche. Unsere Kritikerin Anke Lewicke hat dieses Mal zwei sogenannte Festivalperlen herausgesucht. Klingt vielversprechend. Einmal ist das der Politthriller Zwei Staatsanwälte von Sergej Losnitsa. Los geht's aber mit dem US-amerikanischen Independent-Film Sorry Baby von Eva Victor. Hallo Anke.
Hallo, guten Abend.
Die Regisseurin spielt in dem Film selbst die Hauptrolle, eine junge Akademikerin, die einen sexuellen Übergriff verarbeitet. Wie geht sie dieses Thema an?
Also der Film ist in 5 Kapitel unterteilt, die aber nicht chronologisch erzählt werden. Wir lernen Agnes ein paar Jahre nach dem sexuellen Übergriff kennen. Sie ist gerade Professorin geworden und sie lebt so an der Westküste im Norden. Und ihr Haus sagt schon viel über ihren Wunsch nach Abgeschiedenheit aus. Es ist so ein Edward Hopper Holzhaus. Man hört immer die Möwen, die Küste ist nicht weit. Und sie kriegt dann einen Besuch von ihrer besten Freundin aus College-Zeiten, Lydia, und es liegt so eine Unbeschwertheit in der Luft. Gleichzeitig spürt man aber, dass irgendwas vorgefallen ist, dass Lydia sich immer wieder Sorgen um Agnes macht. Und dann das nächste Kapitel spielt dann in College-Zeiten, als eben der sexuelle Übergriff stattgefunden hat. Und wir sehen eben, wie Agnes zu ihrem Professor geht. Die Kamera bleibt draußen vor dem Haus. Die Dämmerung kommt, das Licht geht an, es wird Nacht. Irgendwann kommt Agnes verstört raus. Wir wissen nicht, was passiert ist. Und sie versucht dann selbst in Worte zu fassen, in der Badewanne Lydia zu erklären, was ihr überhaupt widerfahren ist. Und dieser Film sucht nun nach Bildern, die einfach erzählen, was für ein Nachhall so ein Ereignis hinterlässt, also dass das Trauma gar nicht immer große Töne hat, sondern es schleicht sich so in den Alltag hinein.
Und geht das dann mit diesen vielen zeitlichen Sprüngen dieser nichtlinearen Erzählweise auf?
Ja, das würde ich auf alle Fälle sagen. Also weil der Film so in den Situationen drin ist, weil er auch so mitfühlend ist. Also man kommt so richtig rein, auch in so Übersprungshandlungen, dass Agnes dann auf einmal zu ihrem Nachbarn geht, Grillanzünder holt, weil sie das Haus des Professors anzünden will. Und sie versteht eigentlich gar nicht, was sie macht. Und natürlich hat so ein sexueller Übergriff verändert ja auch das Erleben der eigenen Körperlichkeit. Und es gibt dann auch eine Annäherung zwischen ihr und dem Nachbarn. Sie ist in der Badewanne und er möchte auch rein.
Ich drehe mich mal kurz um. Ignoriere mich einfach.
Du musst ihn nicht verstecken.
Er ist winzig gerade. Oh. Oh, schön. Das mit meinem Schwanz eben war echt peinlich.
Schon okay. Meine Haare verdecken auch meine Brüste.
Ja, und das ist ein Moment, der durchaus etwas Komisches hat. Und die Figur von Agnes, die erinnert mich auch so an frühere Rollen von Greta Gerwig. Sie könnte auch eine Heldin aus einem Roman von Miranda Jolie sein. Also sie hat einen sehr eigenen Blick auf die Welt, der durch das Ereignis noch mal eigener geworden ist. Und sie fordert uns die ganze Zeit heraus, Stellung zu beziehen.
Also kann man festhalten, dass es durchaus sehenswert ist?
Ja, auf alle Fälle.
Sorry, Baby. Das Spielfilmdebüt von Eva Victor. Ja, und Sergej Losnitsa, der ist wiederum kein unbekannter Regisseur in der Filmfestivalwelt. Zwei Staatsanwälte lief im Mai schon im Wettbewerb in Cannes. Ist der Name auch Programm inhaltlich?
Ja, das kann man sagen. Er arbeitet sich ja immer an osteuropäischer Geschichte und Gegenwart ab. Und hier geht es um die Unmacht des Einzelnen im stalinistischen Terror der Sowjetunion der 30er Jahre. Also es ist so ein minimalistischer Kostümfilm. Man meint direkt, die Kälte dieser Zeit zu riechen. Die Kälte hat sich aber auch in den Mauerwerken eingegraben, eingeschlichen. Und es geht im Gefängnis los. Die Bittbriefe werden von Häftlingen verbrannt. Und dabei handelt es sich um Männer, die während der stalinistischen Säuberung der Willkür des Regimes zum Opfer gefallen sind. Also die unschuldig im Gefängnis saßen. Und mit den Briefen wird natürlich auch eine politische Idee verbrannt, an die die Männer vielleicht durchaus geglaubt haben. Und trotz aller Widrigkeiten erreicht ein Zettel einen jungen Staatsanwalt und der sucht dann den Verfasser im Gefängnis auf und stellt fest, dass dieser Opfer korrupter Agenten des Volkskommissariats für innere Angelegenheiten geworden ist. Was der junge Staatsanwalt aber noch nicht weiß, dass diese Korruption durchaus System hat und dass es auch ständig Folter gibt in den Gefängnissen, während er ja doch noch immer für eine gewisse Art von Gerechtigkeit im System kämpft.
Auch wenn du jetzt das Gefühl hattest, dass man diese Kälte der Zeit, der Geschichte da förmlich riechen kann in dem Film, kommt da dann doch ab und an auch ein Hauch Gegenwart durch?
Ja, auf alle Fälle, auch durch diese klaustrophobische Inszenierung. Also wir sehen immer wieder Türen, Schlösser, die sich öffnen, dann wieder zufallen. Man weiß, irgendwann werden sie sich nicht mehr öffnen und da werden natürlich Assoziationen freigesetzt. Man muss an den Putin-Kritiker Nawalny denken, an die Situation russischer Gefängnisse heute, an Folter und Zwangsarbeit und das alles durch diese sehr konsequente Form, die wirklich von der Gnadenlosigkeit des Films erzählt. Also der Film ist eine düstere Odyssee durch den sowjetischen Staatsterror.
Na, vielen Dank für diese Eindrücke, Anke Lebeke.
Tschüss.
Und wir haben nicht nur Filmtipps für Sie bei Fazit. Bis Weihnachten gibt es ja auch jeden Tag ein literarisches Adventskalendertürchen.
Adventskalender. Ich bin Maike Albart und moderiere den Büchermarkt im Deutschlandfunk. Und ich verschenke in diesem Jahr Die Haut von Curzio Malaparte in der Neuübersetzung von Frank Heibert. Das ist ein italienischer Klassiker, der schon 1949 im Original erschienen ist. Das war ein Skandalerfolg. Aber man liest es trotzdem mit ungeheurer Faszination, weil Neapel moralisch komplett verkommen ist. Es ist besetzt von den Amerikanern und die Neapolitaner müssen sich irgendwie durchschummeln. Und sie tun das wie immer sehr trickreich, indem sie zum Beispiel sich einen amerikanischen Soldaten heranziehen, der auf der Oberfläche Verlobter der Tochter wird und in Wirklichkeit nehmen sie den aus. Also das hat auch etwas Witziges. Dann gibt es ganz groteske Szenen. Die Armut wird beschrieben. Also es ist sehr grell, ein ganz überzeichneter, schriller Realismus, aber hat gleichzeitig eine ungeheure Faszination. Und Malaparte war ein grandioser Maler fast, ein Schilderer von Naturereignissen. Zum Beispiel der Ausbruch des Vesuvs wird beschrieben. Und es ist eine Art Tableau immer wieder, so einzelne Tableaus, die aneinandergereiht werden, die sehr viel vermitteln von der Stadt und davon, was es heißt, wenn ein Land vom Krieg geschunden wurde und was das bedeutet für die Bewohner dieser Stadt. Das Buch schenke ich meinem Freund Markus. Der ist ein sehr politischer Kopf und kennt sich in den theoretischen Schriften dieser Zeit sehr gut aus, der 1940er Jahre. Und ich denke, es ist ein Buch, das ihn auch zum Widerspruch reizen wird. Und ich freue mich einfach auf die Diskussion, die wir dann führen können und dass wir dann unsere Messer schärfen können an diesem unglaublichen Neapel-Porträt.
Der Literaturtipp heute von Maike Albart. Die Haut von Curzio Malaparte ist im Rowohlt Verlag erschienen, hat 528 Seiten und kostet 34 Euro. Die Berliner Theater fallen den Etatkürzungen des Senats zum Opfer und werden zu luxuriösen Wohnungen umgewandelt. Das ist keine wahre Meldung, aber eine dystopische Verwechslungskomödie über die Berliner Kultureinsparungen, die heute in den Berliner Sophiensälen auf die Bühne gebracht wurde. Ignorance is Bliss heißt das Stück vom Musiktheaterkollektiv Hauen und Stechen. Und unser Kritiker André Mumot hat es gerade aus der Premiere hier zu Fazit ins Studio geschafft. Hallo.
Hallo.
Wie viel hat diese vermeintlich fiktive Geschichte mit der wirklichen Realität in der Berliner Kulturszene zu tun?
Na, ich würde mal sagen, es gibt so ein oberflächliches Abgreifen von den tatsächlichen Realitäten, mit denen wir es zu tun haben, nicht nur in Berlin, sondern auf der Welt. Das ist so ein muss man vielleicht schon mal voraussagen, ein gigantischer und auch sehr ermüdender Abend, aus dem ich da gerade gekommen bin, der eigentlich 2 Stunden 20 dauern sollte und dann eine gute Stunde länger gedauert hat mit allem Drum und Dran. Aber um das aufzugreifen, der Abend beginnt tatsächlich damit, dass ein fiktiver Immobilienmakler namens Peter Pankow uns die Sophienseele verkaufen will, als sozusagen als Luxusimmobilie, um daraus Wohnungen zu machen. Es wird schon darauf angespielt, dass wir uns jetzt womöglich in einer Zukunft befinden, in der alle wesentlichen Kulturstätten eben zu Luxusimmobilien umgebaut worden sind. Und so beginnt dieser Abend noch, bevor wir reingelassen werden. Dann werden wir auch in einen VIP-Bereich und in einen Nicht-VIP-Bereich unterteilt. Die eine Hälfte des Publikums musste sehr nah an den Performern sitzen, die Armen. Ich hatte das Glück, ich konnte mir das Ganze ein bisschen aus der Distanz anschauen am Anfang.
Ich muss sagen, ich habe das jetzt schon öfter auf Berliner Bühnen erlebt, dass irgendwie ein klemmender Scheinwerfer oder kleine technische Fehler, die passiert sind, dann so als Steilvorlage für einen Witz über die Sparmaßnahmen in der Kulturszene genutzt werden. Wie war das heute? War das wirklich amüsant oder eher düster? Du hast von ermüdend gesprochen.
Ja, also es ist wirklich nicht leicht, diesen Abend zu beschreiben, weil er wirklich in so ein gigantisches Chaos sich hinaufsteigert. Aber man sollte vielleicht versuchen, so eine Art von Geschichte zu erzählen. Wir werden also da reingeführt in diese Immobilie der Sophienseele. Es wird alles mit der Kamera gefilmt und es werden verschiedene Räume durchschritten für das Publikum. Da findet gerade ein Pornodreh statt in dem einen Raum und in dem anderen wird eben ein Badezimmer eingebaut. Das Besondere an Hauen und Stechen ist eben, dass sie sich mit der Geschichte der Oper ganz stark beschäftigen, dass dieses Kollektiv eben Opern, Musiktheater inszeniert, auch an großen Häusern, gerade erst in Berlin zum Beispiel habe ich gesehen, wie Hauen und Stechen die John Adams Oper Nixon in China inszeniert haben. Da gibt es auch zu dem heutigen Abend durchaus Parallelen. Und deshalb ist sozusagen das, was immer wieder zwischendrin stattfindet, Musik. Es werden Arien gesungen, Monteverdi, Giuseppe Verdi wird gesungen, aus dem Don Carlo wird dann plötzlich eine Szene aufgeführt, eben mitten in so einem Chaos, in dem, das ist vielleicht noch so ein wichtiger inhaltlicher Punkt, 2 Wissenschaftlerinnen eine Zeitmaschine bauen und dann in die Steinzeit reisen, in die Zeit der Französischen Revolution, in die 20er Jahre. Und dann fängt das 8-köpfige Ensemble an, eben Musik zu machen und so Szenen zu spielen. Die sind aber absichtlich wahnsinnig chaotisch und schlecht gespielt. Es ist schon so in der Ästhetik an wildeste Volksbühnenabende angelehnt. Ich musste auch an Christoph Schlingensief denken, auch wenn man diesen Namen qualitativ hier nicht unbedingt erwähnen sollte. Das heißt, es ist alle reden durcheinander, die Mikrofone funktionieren tatsächlich nicht an diesem Abend sehr oft, auch die Videoübertragung hakt andauernd. Man weiß nicht, ist das jetzt Absicht, weil auch die Performances so wild und chaotisch sind, dass man da überhaupt nicht durchsteigt und auch ganz vieles nicht versteht.
Und du hast diese Zeitreisen und Zeitsprünge angesprochen. Mhm. Jetzt geht es ja um Musiktheaterkollektiv, die Arien. Das klang jetzt für mich auch ein bisschen so wie Hits aus allen Jahrhunderten. Wie war das und wie wurde das präsentiert?
Also das ist das Verrückte, dass es so kleine Momente gibt, wo dieser Sinn für die musikalischen Qualitäten und die Intensität dieser sehr schönen Musik ersichtlich wird. Also da merkt man, dass das Anliegen dieses Abends auch ist, mit dieser tollen Musik etwas zu machen, was dann völlig anarchisch ist und in so eine offensive Blödsinnigkeit hineinführt. Also das geht dann aber so weit, dass dann auch die Atombombe explodiert. Irgendwann sind wir in einer Zukunft gelandet mit der Zeitmaschine offensichtlich, wo die KI mit den Forscherinnen spricht und es darum geht, gibt es denn noch Diktatoren, gibt es noch Gewalt, gibt es noch Geld? Also da sind alles so komisch angedeutete gesellschaftskritische Themen drin. Am Ende gibt es aber einen riesen Rave und die Zuschauer werden auf die Bühne gerufen, um Handys zu zerschlagen mit dem Hammer. Da waren die Nerven dann leider schon ziemlich blank. Es ist irrsinnig anstrengend. Es ist allerdings auch sehr konsequent. Also wenn man auf so völlig ausgeticktes, schräges, bizarres Antitheater abfährt. Es gibt ein paar Leute, es gab auch ein paar im Publikum, die nicht genervt vorzeitig gegangen sind, sondern bis zum Schluss gelacht haben und sich erfreut haben an diesem Wahnsinn auf der Bühne, dann kann das natürlich auch Spaß machen. Also ich würde es mir ungern ein zweites Mal anschauen.
Okay, das habe ich verstanden. Vielleicht noch als abschließende Frage, weil das kann ich mir noch nicht ganz vorstellen. In was für einem Bühnenraum hat denn dieses große Chaos stattgefunden?
Ja, also wie gesagt, es gibt so abgeteilte Einzelräume, die dann mit der Kamera durchforscht werden. Das ist eben wie in der Volksbühne ganz oft. Und das wird alles auf die Vorderbühne sozusagen projiziert, auf eine große Leinwand und es werden auch Filme gezeigt und dann kommen aber auch die Steinzeitmenschen, die spielen dann auf der Vorderbühne und dann gibt es auch eben für den Don Carlo so eine kleine mittelalterliche Hütte. Also da wird ein kleines bisschen auch auf die Vorderbühne gespielt, aber eigentlich ist es etwas, was vor allen Dingen von der Kameraarbeit erledigt wird und wie gesagt, da gibt es eine Menge auszuhalten.
Vielen Dank, André Mumut, für den Besuch hier im Studio und für den Besuch des langen Theaters, Theaterabends. Wer Lust hat auf ein bisschen Theaterdystopie vor den Feiertagen, die nächsten Vorstellungen von Ignorance is Bliss, des Musiktheaterkollektivs Hauen und Stechen, die finden morgen am Freitag und Samstag in den Berliner Sophiensälen statt. Ja, gibt's Chaos beim heutigen Blick in die Feuilletons? In dieser Frage geht Hans von Trotha in der Kulturpresseschau nach.
Bilder prägen unseren Alltag, stellt Thomas Bochnik im Tagesspiegel fest. Aber nur, um zu fragen, ob wir Bildern generell nicht mehr trauen können, wenn eine KI sie erstellt, die, wie er erläutert, eigentlich aus zwei miteinander konkurrierenden KIs besteht. Eine, die das Bild generiert, sowie eine, die anhand von Vergleichsbildern überprüft, wie realistisch dieses Bild ist. Beide Systeme sind so miteinander verkoppelt, dass sie unentwegt versuchen, einander zu übertreffen. Wochnik zitiert die norwegische KI-Forscherin Inga Strümke, die davon ausgeht, dass Bild-KIs in absehbarer Zeit gelernt haben werden, wirklich keinerlei detektierbare Spuren mehr in den von ihnen generierten Bildern zu hinterlassen. Und dann? Inga Strümke sieht in den Herausforderungen, die KI-Bilder mit sich bringen, auch eine Chance für das kritische Denken, vorausgesetzt, die digitale Bildung hinke nicht hinterher. Und vielleicht, zitiert Thomas Wochnik, eine Kollegin von Strümke, liege in all dem ja auch eine Chance für Institutionen, die sich der Wahrheit verschreiben, für die Forschung und den Journalismus. Von generativen Systemen umgebene Menschen dürften in Zukunft mehr denn je auf integere Orientierungshilfen angewiesen sein. So optimistisch entlassen uns nicht alle Feuilletons in die erste Adventszeit nach dem endgültigen Ausbruch des KI-Zeitalters. In der Welt warnt Adrian Lobe vor einer anstehenden totalen Disneyfizierung. Hintergrund? Disney hat OpenAI die Verwendung seiner Figuren erlaubt und gibt auch noch Geld dafür. Dahinter stecke ein irrer Businessplan. Die wahren Gründe für die Kapitulation vor der KI seien aber noch viel bedrohlicher. In einer Zeit des medialen Wandels, so Adrian Lobe, will Disney die Bildkontrolle über seine Charaktere zurückgewinnen. Wenn die Nutzer nur noch am Handy hängen und immer seltener ins Kino gehen, will man eben dort mit seiner Marke präsent sein. Nach dem Motto, lieber den Tiger reiten, als von ihm gefressen zu werden. Ob das Kalkül aufgeht? Lobe ist skeptisch. Denn wie sich mit KI Geld verdienen lasse, sei noch völlig unklar. Der große Gewinner sei OpenAI. Der ChatGPT-Entwickler enthält das, was alle Technologiefirmen brauchen, Inhalte und obendrein noch $1 Milliarde als Finanzspritze. Das wäre, bricht Lobe die Sache auf deutsche Verhältnisse herunter, ungefähr so, als würde ein Start-up einen KI-Animationsfilm mit den urheberrechtlich geschützten Mainzelmännchen produzieren und dafür vom ZDF noch Gebührengelder kassieren. In der Süddeutschen fragt sich Claudius Seidel, was wir überhaupt noch tun können und erinnert, seit Elon Musk aus X eine rechtsradikale Jauchegrube gemacht hat, fliehen von dort die Stimmen der Vernunft. In diesen langen, dunklen Nächten, so der Feuilletonist, sieht es auf den Displays der Endgeräte manchmal so aus, als hätte Elon Musk die Tore der Hölle geöffnet. Und jetzt stapft er wie der Oberteufel durch die Timelines seiner Plattform X, brüllend, schimpfend, drohend, und die Unterteufel aus Russland und Amerika heulen ihm hinterher. Wütend, böse, unversöhnlich. Und wenn man glaubt, dass die Apokalypse jetzt eine kurze Pause brauche, melden sich die Unglücksgestalten von der AfD. Man möchte dann raus hier, alles abschalten, und bleibt doch dabei, weil Zeitgenossenschaft manchmal Auftrag und Verpflichtung und nicht immer ein Vergnügen ist. Die Leute, die Goethe kennen, seien jetzt bei Blue Sky. Doch die Linksradikalen kehren zu X zurück, zitiert Claudius Seidel eine Vermutung des New Yorker, weil bei Blue Sky unter sich zu bleiben keinerlei Wirkung habe. Und weil das Wettrüsten um die Aufmerksamkeit nur bei X gewonnen werden könne. Es wäre naiv zu glauben, so Claudius Seidels Fazit, dass Elon Musk all die 500 Millionen Nutzer manipulieren könnte. Es wäre allerdings noch naiver zu glauben, dass man als Nutzer, der Gedichte mag und lieber eine Pointe als ein Hasspost formuliert, die gleichen Chancen auf Aufmerksamkeit hätte, wie sie Musk, seine Trolle und seine russischen Kombattanten haben. Der Gegner ist sehr mächtig. Vielleicht sollte man den Wettbewerb aber trotzdem wagen. Nicht, weil es leicht ist, sondern weil es schwer ist. Es ist nicht leicht, das dann doch auch als ganz kleine Hoffnung zu lesen. Aber es geht.
Das war die Kulturpresseschau mit Hans von Trotha hier bei Fazit in der Kultur vom Tage. Ich bin Charlotte Oehlschlegel und wünsche Ihnen einen schönen Tagesausklang.